jemand beten mit uns? Wir sind in Kapitel 16, Vers 22. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, sobald es geschoren war. Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu opfern und um ein Freudenfest zu feiern, denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, priesen sie ihren Gott, denn sie sagten, unser Gott hat unseren Feind, zwar ihn in die Hand gegeben, nämlich den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Also jetzt haben wir hier Simson gefesselt im Verlies der Philister. Jetzt wird er zum Ausstellungsstück, Reklame, Exemplar für die Macht des Dagon, oder des Gottes der Philister. Unser Dagon ist stärker als Jahwe. Wunderbar, sagen sie. Das ist sehr traurig hier, diese Geschichte, wenn ein Kämpfer Gottes wie Simson, der ja ein Befreier und Richter Israels, wenn ein Richter Israels ist und ein Befreier Israels sein sollte, der nicht nur das Volk nicht befreien konnte, sondern jetzt wieder sogar zum Gegenstand des Spottes, des Feindes, und sie lästern Gott. Er wird zum Symbol dafür, dass die heidnische Macht größer ist, die unbeschnittene Macht der Philister. Im Neuen Testament haben wir das auch. Wir haben zum Beispiel jetzt in Römer 2, Vers 24, ist davon die Rede, dass eurethalben wird der Name Gottes gelästert unter den Völkern, zitiert der Apostel Paulus, Römer 2, Vers 24. Da war Israel zum Gegenstand der Lästerung geworden, das Volk Gottes. Römer 2, 24. Denn durch euch kommt es, dass der Name Gottes unter den Völkern gelästert wird, wie geschrieben steht. Das ist hier eine traurige Sache. Wenn wegen der Sünden der Christen der Name Gottes gelästert wird. Also hier sind es Israel, aber das haben wir auch in der Gemeinde Jesu erlebt. Die Geschichte der Gemeinde Jesu hat das auch gezeigt, oder? Wo der Name Gottes gelästert wurde wegen der Sünden der Christen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, solange wir das Mahlzeichen des Heiligen Geistes tragen, sind wir über allem, oder? Höher als alles in der Welt. Wenn wir aber fleischlich handeln, dann werden wir ein erbärmliches Ding gegenüber die Welt. Der Christ, wir haben nicht unsere Stärke, wir können uns nicht vergleichen mit dem, wo die Welt stark ist. Sondern unsere Macht ist diese übernatürliche Wirkung, diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Und wir merken, wie immer wieder im Richterbuch, das dringt immer wieder durch, wir haben ja schon gesprochen von der zweiten, dritten, vierten Generation, oder? Wo dann diese reale Kraft des Heiligen Geistes, die persönliche Beziehung zu diesem Gott, wo das verloren geht. Und hier haben wir einen Mann, der hat das verloren. Keine übernatürliche Kraft mehr da. Nichts zu sehen. Und jetzt wieder zum Gespött. Zum Spaßmacher für die Welt. Es geschah, als ihr Herz guter Dinge war, da sagten sie, ruft Simson, dass er vor uns tanze und uns belustige. Das Wort hier, tanzen, heißt auch belustigen. Deshalb kann man das so übersetzen, dass er vor uns tanze oder dass er uns belustige. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er tanzte oder belustigte oder beides vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Also jetzt muss er herhalten, um Späße zu machen. Unterhaltungsgottesdienst gibt es jetzt, oder? Unterhaltungsgottesdienst. Und Simson sagte zu dem Knaben, der ihn bei der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht und mich dagegen lehne. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen und alle Fürsten der Philister waren dort. Und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Also hier haben wir, wenn die auch 3000 auf dem Dach sind und unten unter dem Dach auch noch so viele und wenn das alles zusammenstürzt, also es könnte sein, dass die Toten schon mehr sind als 3000. Und Simson rief zu Jahwe und sagte, Herr Jahwe, bitte gedenke meiner und stärke mich bitte nur diesmal, o Gott, damit ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme für meine beiden Augen. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken, und er stemmte sich dagegen. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Jetzt lernt Simson zu sterben. Jetzt nämlich auch buchstäblich, oder? Nicht mehr, es geht jetzt nicht mehr um ihn und um sein Leben und seine Freuden und seine Lust, jetzt lernt er zu sterben, seine Seele einzusetzen, sein Leben einzusetzen, im Kampf gegen den Feind. Und er beugte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. Gott hat ihn also erhört, hat sein Bußgebet erhört. Jetzt zerbricht die Weisheit der Philister. Und die Kraft der Philister. Jetzt zerbricht all das Denken der Philister. Die Toten, die er in seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Also ein großer Sieg in seinem Sterben. Ja. Wir müssen auch sterben. Immer wieder, oder? Ja, bitte. Wieder sich gedemütigt hat und wieder in Ordnung kam. Ja, kann schon sein, ja. Aber es ist interessant, dass er das hier so schreibt, oder? Der inspirierte Schreiber. Ja. Das kann, bitte.
Aber beim Gebet am Schluss sagt er ja nicht, ich will sterben, damit jetzt endlich die Feinde vernichtet werden, sondern er sagt dann wieder, Rache für meine beiden Augen.
Ja.
Das ist immer noch ein bisschen sein Ich oder?
Ja. Das wollen wir ihm nicht, das wollen wir schon zulassen, also dass er hier natürlich Rache nehmen möchte. Aber wie soll ich sagen, das ist ja hier in dem Sinn eine gute Rache, denn es geht um den Sieg über den Feind. Ich will jetzt auch den Simson nicht verteidigen. Wir wollen auch nicht zu viel hineinlesen. Aber Tatsache ist, dass er betet um Kraft, damit er sich noch einmal einen ganz großen Sieg gibt über die Philister. Gott wollte ja immer wieder ihn anreizen dazu, dass er kämpft gegen die Philister. Das war sein Anliegen, oder? Und jetzt. Jetzt hat er wieder eine Gelegenheit mehr, sich zu rächen. Rache ist ja nicht schlecht, oder? Wir sollen ja auch, wir bekommen ja auch mal die Rache. Also wir dürfen auch mal zuschauen, wenn wir gerecht werden eines Tages. Und in Offenbarung beten die Seelen unter dem Altar um Rache, oder? Wie lange noch müssen wir warten, bis du uns rächst an den Feinden? Ja? Das ist was Christliches. Manche haben gesagt, das ist unchristlich, das ist alttestamentlich und so weiter. Nein, das ist christlich. Nur, dass wir uns selber heute rächen, dass wir selber das in die Hand nehmen, ja, das ist nicht in Ordnung. Wir wollen auf die Rache Gottes warten. Mein ist die Rache. Und deshalb beten wir und sagen, Herr, Du wirst eines Tages eingreifen. Natürlich können wir, beten wir auch, dass unsere Feinde sich bekehren, ist klar. Aber, dass sie noch, aber wenn sie sich dann nicht bekehren, ja, es gibt dann zu spät, es gibt dann eine, dann kommt eine Rache und Gott wird das rächen. Es gibt eine Gerechtigkeit. Gott hat uns ein Gerechtigkeitsempfinden gegeben in uns, in unser Inneres, oder? Und wir ärgern uns, wenn wir ungerecht behandelt werden. Das ist richtig so. Also ärgern, dass uns das wehtut, das ist richtig so. Dass uns das betrübt, das ist richtig so. Dass uns das, dass wir dann beten, Herr, du siehst, das ist aber ungerecht, ungerecht und nochmals ungerecht, wie die mich behandeln. Und nur weil ich Christ bin. Dann sagt der Herr, ja, das ist ungerecht. Und warte, die Gerechtigkeit kommt. Ich werde dich rächen. Nicht, dass wir nicht selber rächen. Dass wir ein Gerechtigkeitsempfinden haben und dass uns das wehtut und dass uns das zutiefst beschäftigt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir nehmen nicht die Rache selber in die Hand, sondern wir überlassen sie dem Herrn und zu seiner Zeit kommt die Rache. Und er wird gerecht richten. Ja, danke. Der Bruder Peter sagt, es in ihm, in Simson, ist jetzt kein Selbstvertrauen mehr. Also es geht jetzt nicht mehr darum, dass er irgendwie auf sich irgendwie lächelt und so weiter. Ja, das schaffen wir schon und das machen wir schon. Und jetzt, sondern, dass er jetzt wirklich sich gedemütigt hat vor dem Herrn. Und es geht ihm nicht mehr um ihn, um den Simson geht es nicht mehr. Das, ist ja, das zeigt er dadurch, dass er bereit ist, mitzusterben. Es geht nicht mehr um ihn selber, um ihn persönlich. Es geht um den Herrn. Und für den Herrn soll diese Rache geschehen, damit der Herr groß herauskommt. Der Herr wurde beleidigt, er wurde gelästert. Und da wurde der Dagon gepriesen, ein Götze, der gar nichts kann. Jetzt... eine Rache, natürlich wurde auch Simson wurden ihm die Augen ausgestochen, aber er ist nicht, es geht nicht mehr jetzt um ihn selber, um seine Ehre und um seine Lust und so weiter. Wenn wir verfolgt werden, oder? Und wir beten, Herr, schaffe du Gerechtigkeit, schaffe Gerechtigkeit für das, was sie uns Christen antun. Dann ist das nicht eine selbstsüchtige Rache, sondern ist es einfach die Tatsache, dass wir wünschen, dass Gerechtigkeit geschieht. Und der Herr wird kommen und wird richten mit Recht und wird in ihr eingreifen. Ja. Jetzt steht er in der Theokratie, oder? Jetzt ist wirklich Gott der König und er vertraut auf ihn. Insofern verstehen wir schon, wenn der Hebräer-Schreiber ihn anführt als Glaubensbeispiel. Also ein klassischer Selbstmord ist es jetzt nicht. Es ist einfach dass er im Kampf gegen die Feinde mit ihnen stirbt. Der Herr Jesus ging für uns ans Kreuz. Ja? Das war auch ein Kampf. Und er hat in seinem Kampf für den größten Kampf der Weltgeschichte, hat er sein Leben gelassen, sein Leben hingegeben. Und in diesem Sinne sollte man das hier auffassen, nicht als ein Selbstmörder. Ja? Der Selbstmörder sind ja Egoisten, oder? Egoisten bis dort hinaus, oder? Ich zentriert. Ein ja, das schon eher. ja, im Alten Testament geht es ja um den Kampf. Es ist ein physischer Kampf gegen einen physischen Feind, oder? Und da kann man das Leben verlieren mitten und so kämpfen. Eine klassische Selbstmord ist es sowieso nicht und auch ein Selbstmordattentat in dem Sinne ist es ja auch nicht, also irgendeine Bombe zündet und mitstirbt, sondern er betet ja hier, dass Gott das jetzt tut. Also es ist ja nicht, es ist ja Gott letztlich, der jetzt hier ihm diese Kraft gibt und der das jetzt bewirkt. Also. Aber wir dürfen, wenn wir das Alte Testament lesen, ja, dann lesen wir viel von Mord und Totschlag und viel von Kriegen und wir im Neuen Testament, wir leben nicht, wir dürfen das nicht eins zu eins übertragen, das tun wir auch nicht und das wissen wir ja auch. Aber unsere Feinde sind anderer Art. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Dort kämpft man gegen Fleisch und Blut. Ja. Aber wir kämpfen gegen geistliche Mächte beziehungsweise gegen Sünde als den Feind oder die Welt als der Feind. Fleisch, Welt und Satan. Wir ziehen nicht in den Krieg in dem Sinne. Ja. Aber unser Krieg ist da, wir haben einen geistlichen Krieg zu führen. Und da, in diesem geistlichen Krieg, kann es auch so weit kommen, dass wir uns selbst aufzehren, ja? Oder dass wir uns selbst hingeben für die Sache Gottes. Und wie viele haben das getan? Wie viele haben bis zum physischen Tod, ja, sich hingegeben? Aber Paulus sagt, ich sterbe täglich, auch innerlich. Also ich lebe ständig in Todesgefahr, sagt er auch. Doch, man kann schon Parallelen ziehen zu Gemeindezucht oder und ähnliche Dinge. Ja. Also wir haben jetzt in unserer Betrachtung natürlich immer den geistlichen Feind, also diese großen Feinde, die Welt, das Fleisch und den Satan, vor Augen gehabt, weil das ist ja so wird es ja auch übertragen im Neuen Testament, oder? Der Feind im Alten Testament, zum Beispiel Pharao, ja? Einige von euch haben sich vorbereitet auf 2. Mose, oder? Da ist der große Feind der Pharao, der Fürst in Ägypten. Und im Neuen Testament der Fürst dieser Welt, der Satan. Und also das wird ganz klar übertragen. Dieses Beispiel bringt der Herr Jesus im Johannesevangelium, oder? Der Fürst dieser Welt ist jetzt gerichtet und so weiter. Und beim Blut des Lammes geschieht die große Erlösung, oder? Und das wird so klar übertragen. Und wenn wir jetzt das Richterbuch betrachtet haben, haben wir das auch so in diesem Zusammenhang, haben wir es immer gesehen. Der große Krieg wurde gekämpft durch Josua und jetzt wird der kleine Krieg, jetzt ist die zweite Etappe der Landnahme und jetzt wird das Land eingenommen und werden die Feinde vertrieben. Und hier sind die Philister, die Feinde, die dem Volk Gottes also das wegnehmen wollen, was sie haben. Und dieser Feind muss vertrieben werden. Und da muss man radikal vorgehen. Und koste es, was es wolle, und koste es sogar einen Richter namens Simson, koste es das Leben dieses Simson, ja, der sich hingibt im Kampf gegen den Feind. Hier ist es also ein großartiger Sieg und es ist nur zu loben, was er hier getan hat. Und es wird auch gelobt in diesem Vers. Oder die Toten, die er in seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Und die Philister haben einen starken Schlag erhalten. Noch nicht, leider nicht ganz. Da braucht es einen David dann. Aber du hast schon recht. Ja. Man kann das auch natürlich auf diese Ebene nehmen, sagen wir, man kann anwenden, auch auf mehreren Ebenen. Das kann man immer. man muss nur vorsichtig sein, dass man in dem Rahmen, in dem biblischen Rahmen bleibt. Man darf sehr wohl ein alttestamentliches Bild nehmen und es anwenden irgendwie. Aber wenn das, die Anwendung muss passen, das heißt, das muss gestützt sein im Neuen Testament. Ich darf keine neue Lehre entwickeln. Ja? Ja, im Alten Testament steht es so und jetzt aus dem ziehe ich jetzt eine neue Lehre. Da muss man Acht geben. Das darf nicht sein. Das Alte Testament ist wie eine Illustration für das Neue Testament. Aber die Illustration darf nicht mehr aussagen, als was das Neue Testament dann sagt. Ja? Das ist ganz wichtig.
Aber dann habe ich auch grundsätzlich eine grundsätzliche Frage. Ich darf schon nicht vom Alten Testament ausgehen und sagen, das ist hier gemeint, sondern das erinnert daran.
Oder entweder es erinnert daran, oder es ist ein Bild dafür, eine Illustration dafür, oder es ist ein Prototyp. Im Kleinen ist hier etwas gezeigt oder auf einer anderen Ebene ist etwas gezeigt, was auf der größeren Ebene im Neuen Testament geschieht. Wie zum Beispiel Pharao. Ja? Pharao, der Fürst in Ägypten, ist im Kleinen das, was der große Fürst der Welt ist, der Satan, oder? In dieser Welt. Also, oder das Ägypten steht hier im Kleinen für die Welt, also ein Prototyp für das eigentliche viel Größere, die Welt als System, als gottfernes System, das gegen Gott gerichtet ist. Und so haben wir das oft, ja auch die ganze Josefsgeschichte, Josef und Juda, oder? Das sind zwei Prototypen für einen, für Christus. Also der Josef ist im Kleinen und war viel geringer, in viel begrenzterem Maße natürlich etwas sich hingegeben oder leiden müssen, unschuldig leiden müssen, wie unser Herr Jesus im wahrsten Sinn des Wortes und in der Realität unschuldig gelitten hat und in einem viel größeren Maße noch für unsere Sünden gelitten hat. Und Juda hat sich hingegeben für die Brüder und war bereit, in die Gefangenschaft zu gehen für den Benjamin und stellt sein Leben, also hat sich, war bereit zu sterben, so wie der Herr Jesus bereit war zu sterben für uns und für die Brüder. Für die Juden, für alle Menschen. Also ich will nur zeigen, wenn wir das Alte Testament lesen, müssen wir immer bedenken, wir haben mehrere Ebenen der Auslegung, möchte ich jetzt mal einfach so sagen, der Auslegung, mehrere Ebenen, mindestens drei Ebenen der Auslegung. Und von allen können wir was lernen. Die eine Ebene der Auslegung, das ist die einfachste, du lernst eins zu eins, ja, Simson und die Frauen, ja, Simson und ungläubige Frauen, ja, eins zu eins, wie sollen wir, was ist er da, da ist er uns ein warnendes Beispiel, ja, das ist die erste Ebene, auf der können wir sehr, sehr viel lernen, können wir sehr, sehr viel herausziehen für uns, für unser Leben. Die zweite, oder Josef und die Versuchung, ja, Josef wird versucht, wie verhaltet er sich in der Versuchung, das kennen wir, diese Ebene, ja. Die zweite Ebene, das ist jetzt die typologische, also Typologie, das heißt, wo sind hier Bilder auf Christus oder Bilder auf neutestamentliche Wahrheiten, die wir im Neuen Testament auch finden und übertragen können, ja. Also, zum Beispiel, jetzt gehen wir auf die Josefsgeschichte zurück. Josef, da haben wir ein Bild auf Jesus Christus. Ja? Josef, da gibt es ganz viele, viele Parallelen zwischen Josef und Jesus Christus. Oder Abraham und Isaak, ein Bild, oder? Was dort geschehen ist, die Opferung des Sohnes und dann in Jesus Christus. Der Vater opfert den Sohn. Also, und da gibt es ganz viel. Da kann ich auch andere Dinge, nicht nur auf Christus bezogen, auch andere Bilder kann ich sehen. Aber da muss ich vorsichtig sein, dass ich jetzt, wie gesagt, dass ich nur das als Illustration sehe und nicht eine Lehre aufbaue, dass die Illustration mehr sagt als das, was illustriert werden soll. Ja? Die Wahrheit im Neuen Testament. Das darf nie sein. Ja, wenn es so weit geht, dann bin ich schon daneben. Und das dritte ist das, dass ich den großen heilsgeschichtlichen Zusammenhang sehe. Und das habe ich hier versucht ein bisschen zu zeigen im Richterbuch. Der heilsgeschichtliche Zusammenhang. Da kommt das Volk aus Ägypten heraus. Und jetzt ist es erlöst. Und jetzt nimmt es, oder jetzt kommt dieser, es ist erlöst aus Ägypten, aber es ist noch nicht ganz erlöst, das Volk aus Ägypten. Es muss das Land einnehmen. Jetzt kommt Josua und Josua führt die großen Siege und führt das Volk in das Land ein. Jetzt nimmt das Volk das Erbe in Besitz. Aber nur der Kampf von Josua allein genügt nicht. Es muss jeder einzelne Stamm jetzt das Erbteil in Besitz nehmen und die Feinde, jeder Stamm für sich die Feinde vertreiben. Das ist ein größerer, heilsgeschichtlicher Zusammenhang. Ganz vertrieben haben sie die Feinde ohnehin nicht, oder? Es geht ja noch weiter. Sie haben ja die Ruhe gar nicht erlangt. Die Ruhe kam nämlich erst später. Auch David hat ihnen nicht die, man denkt, aber David, der hat jetzt die Ruhe gebracht, oder? Nein, David auch noch nicht. Ja, wer bringt dann die Ruhe für Israel? Es geht noch weiter. Da kommt der Messias. Der bringt die Ruhe. Aber jetzt kam der Messias, Israel hat den Messias verworfen. Und die Ruhe finden wir jetzt in dem Messias. Aber wenn wir jetzt Christen werden in dem Messias, haben wir immer noch nicht ganz die Ruhe. Denn wir merken in unserem Leben, dass wir immer noch viel zu tun haben und es gibt immer noch viel zu kämpfen. Und jetzt sagt der Hebräerschreiber, die Ruhe, die endgültige Ruhe, die kommt erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich einen Bogen gezogen von der Auszug aus Ägypten bis in die Ewigkeit hinein. Das ist ein heilsgeschichtlicher Bogen. Ich zeige die große Geschichte Gottes mit seinem Volk, alttestamentlich, und dann der Übergang im Neuen Testament. Wenn sie den Messias nicht annehmen, dann werden sie wieder dann werden sie wieder Feinde, oder? Die Juden, der treue Kern des Volkes, es gab einen treuen Kern des Volkes, durch die ganze Geschichte hindurch, die waren treu. Und jetzt kommt der Messias, und wer hat den Messias angenommen? Nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern dieser Kern, da eine Maria und ein Zacharias und ein Simeon und dann waren diese Jünger, die Jünger des Johannes. Da waren Leute, die haben auf den Johannes, den Täufer, gehört. Der hat sie vorbereitet. Und da war da Jakobus und Johannes und Andreas und Petrus und so weiter. Und dann kommt der Messias und die gehen vom Vorbereiter, von Johannes, gehen sie dann zum Messias. Das war für sie ganz klar. Der Johannes weist auf den Messias und sie gehen da gerade zum Messias. Und dann kommen sie zum Messias, Jesus Christus, und jetzt finden sie das Heil in ihm. Aber das große Israel, das als Ganzes, verlässt den Herrn, verwirft den Herrn als König und wird zum Feind, wird zur Synagoge Satans. So werden die Juden genannt. Der Herr Jesus hat das gesagt, in Offenbarung Kapitel 2. Und nachher, jetzt wächst die Gemeinde Jesu und es kommen mehr hinzu und eines Tages kommt er wieder und bringt die volle Erlösung. Aber was sage ich? Das ist jetzt ein langer Bogen und jetzt kann ich sehr wohl das Buch Richter in diesen Bogen hinein, das hat da einen Platz. Wir haben gesprochen von Theokratie und Monarchie. Theokratie war das Ursprüngliche. Und jetzt kommt dann die Monarchie. Und das Richterbuch ist jetzt gerade da dazwischen, oder? Zwischen Josua und zwischen 1. Samuel Kapitel 8. Zwischen dem Beginn der Monarchie. Und das heißt, wir haben hier, was ich zeigen wollte, ist, dass wir haben hier drei verschiedene Ebenen der Auslegung. Und wir dürfen aus allen lernen, aus all diesen Ebenen lernen. Und das ist wunderbar, weil wir können das ganze Alte Testament ganz anders lesen, mit ganz anderen Augen, als ein Jude das liest. Und da wird das Wort Gottes so reich für uns. Aber wir müssen weitermachen. Und seine Brüder, Vers 31, und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf. Und sie gingen hinauf und begruben ihn zwischen Zorha und Eshtaol. Man fragt sich, ob er nicht irgendwo begraben war, aber die haben ihn dann irgendwie ausgegraben aus diesem Trümmerhaufen. Und sie gingen hinauf und begruben ihn zwischen Zorha und Eshtaol im Grab Manoachs, seines Vaters. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Zorha und Eshtaol, so hat es begonnen. Erinnern wir uns an Kapitel 13, Vers 25. Da hatten wir gelesen, Kapitel 13, Vers 25. Der Geist des Herrn trieb ihn in Machanedan zwischen Zorha und Eshtaol. Und jetzt schließt sich dieser Kreis. Dort wird er jetzt begraben. Zwischen Zorha und Eshtaol. Wohl die näheren Verwandten, die Brüder und das ganze Haus seines Vaters. Einerseits, Brüder werden manchmal die Stammesgenossen genannt, oder? Paulus auch sagt, auch, nennt auch seine Stammesgenossen seine Brüder im engeren Sinne. Und dann gibt es natürlich noch enger die Brüder, das wären dann die Verwandten, die engen Verwandten, Cousins und so weiter. Und dann gibt es natürlich den ganz engen Bruder, das ist der leibliche Bruder, aber der leibliche Bruder hat er ja keinen gehabt. Ja, zwischen Lehi, sagst du? Welcher Vers war das? Worauf beziehst du dich jetzt gerade, Lehi?
Na gut, weil vor Lehi war er ja als Richter
bevor er diese großen Siege errungen hat. Von welchem Zeitpunkt an das gezählt wird, ist schwierig zu sagen. Ob das von dieser großen Schlacht an, ich weiß es nicht. Das ist auch schwer, das kann man schwer feststellen. Ob er meint von dem ersten Auftreten, von den ersten Kämpfen an, weiß ich nicht, wissen wir nicht.
Weil da steht es ja auch nochmal.
Wo?
In der 15, 20.
Ah. In 15, 20 steht das noch einmal, dass er Israel richtete, hat Walter gesagt. Also er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Deshalb ist die Vermutung, dass diese Zeit, die Richterzeit beginnt bei dem großen Sieg über die Philister am Ende von Kapitel 15. Und dass dann also 20 Jahre vergangen sind in Kapitel 16. Das könnte gut möglich sein. Bitte? Ganz genau. Das wissen wir alles nicht. Auch nicht, die Zwischenzeit war zwischen Kapitel 15 und Vers 16, ja, wo er dann nach Gaza ging. Und auch zwischen bis Kapitel 16, Vers 4, danach. Da wissen wir auch nicht genau, wie lange danach. Richterzeit, ja. Das Gefängnis nicht mehr, wohl nicht. Denn man kann sich kaum vorstellen, dass die Zeit der Gefangenschaft als Richterzeit gilt. Also dann werden das, wir wissen nicht, wie lange im Gefängnis war. Das kann ja sein, dass er nur ein Jahr lang oder so, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die Haare wieder wachsen, im Gefängnis war. Aber wenn die Schrift es nicht sagt, oder, dann wissen wir, können wir einfach nicht genau Bescheid geben. Irgendwann, ab Kapitel oder in Kapitel 15, Vers 20 wird es gesagt. Und möglicherweise ist hier zwischen Kapitel 15 und Kapitel 16 ein langer Zeitraum verstrichen. Gut. Das bringt uns zu den zwei Nachworten, die wir jetzt noch haben, fünf Kapitel. Die sind nicht so, ich habe jetzt nicht so gründlich mit diesem Kapitel gearbeitet, aber wir können hier sehr viel lernen, doch auch. Und ich möchte etwas zuerst Einleitendes zu diesen Kapiteln sagen. Einiges haben wir ja schon besprochen bei der Einleitung, aber wir wollen das wieder uns in Erinnerung rufen. Ich habe hier an der Wand die Gliederung. Noch einmal wollen wir uns vor Augen führen. Es gibt ein doppeltes Vorwort und ein doppeltes Nachwort. Dazwischen sind diese sechs Richter, die wir betrachtet haben, jetzt ausführlich betrachtet haben. In den Nachworten, in den beiden Nachworten, wird uns der Verfall des levitischen Priestertums gezeigt und der Verfall der Einrichtung der allgemeinen Versammlung. Das levitische Priestertum, der Verfall des levitischen Priestertums. Im ersten Nachwort, Kapitel 17, Vers 1 bis 18, Vers 31. Hier geht es in beiden Kapiteln um die Söhne Levi und um das Priestertum. Hier wird ja dann auch der Enkel des Mose erwähnt. Kapitel 18, Vers 30. Der schlussendlich dann ein Priester wird im götzendienerischen Stamm Dan. Das zweite Nachwort, zeigt den politischen Niedergang und vor allem jetzt den Verfall der Einrichtung der allgemeinen Versammlung. Was ist die allgemeine Versammlung? Denken wir an Josuas Zeit zurück. Da haben wir ja die allgemeine Versammlung, die unterwegs ist, das ganze Land zu besiegen, unter Josua geführt. Kommt immer das ganze Heer, die ganze Versammlung, alle Stämme sind zusammen und kämpfen die Kämpfe gegen die Kanaaniter. Und dort, auch noch am Anfang des Richterbuches, haben wir immer noch die allgemeine Versammlung. Da stehen sie alle vor dem Herrn. Der Herr ist der König. Und sie fragen den Herrn, wer soll als Erster beginnen, wer soll als Erster hinaufziehen. Also sie beten. Und es ist eine schöne Sache, dass das Volk Gottes eine Einheit ist. Und es gibt dann eine Einrichtung dieser allgemeinen Versammlung. Das heißt, alle zusammen gehen, stellen sich hin vor den Herrn, natürlich in ihren Vertretern. Kommen sie dorthin vor den Herrn und erbitten sich Weisung. Und das haben wir am Anfang des Richterbuches, ersten Kapitel, und das haben wir in den letzten Kapiteln des Richterbuches. Aber es gibt einen Unterschied. Am Anfang des Richterbuches dort, da fragen sie den Herrn und bitten um Weisung, wer soll als Erster hinaufziehen, um gegen die Feinde zu kämpfen. Und das ist wunderbar. Der Herr führt sie und sie kämpfen gegen den Feind. Aber am Ende, da sehen wir, da ist die allgemeine Versammlung genötigt, vor dem Herrn zu treten, nicht wegen der Feinde, sondern sie fragen jetzt, wer soll als Erster hinaufziehen gegen die Benjaminiter? Denn die müssen jetzt gezüchtigt werden, nachdem eine schreckliche Gräueltat geschehen war. Aber jetzt sehen wir, dass es da eine Verschlechterung der Zustände gibt. Nicht nur, dass sie jetzt einen Stamm züchtigen müssen, auch die Art und Weise, wie sie ihn züchtigen, ist so schlimm. Sie vergessen das Maß und sie rotten den gesamten Stamm Benjamin aus, ja, wegen einer Sünde einer Stadt. Also sie vergessen, worum es eigentlich geht bei Züchtigung. Ja. Züchtigung heißt nämlich nicht Ausrottung. Züchtigung ist ein Erziehungsmittel. Und so zeigt uns der inspirierte Schreiber dieses Buches, dass sich hier also die Situation auch der meinen Versammlung sehr verschlechtert hat. Tendenz abwärts. Also nicht nur die Einrichtung der Richter versagte, wir haben ja gesehen, wir waren vorher diese Gliederung, da haben wir diese Richter und wir haben gesagt, ja, das hat gut angefangen, oder? Mit Otzniel und mit Ehud, das war wunderbar. Und Deborah, das war auch noch gut. Und Gideon, da begann ein Problemchen schon, oder? Und vor allem der Nachfolger von Abimelech, Gideon selber hat am Ende seines Lebens Fehler gemacht, große Fehler gemacht. Deborah nicht, Ehud auch nicht und Otzniel nicht, aber Gideon. Und bei Jephthah, da haben wir auch gesehen, hat gut angefangen, aber dann hat er gegen die eigenen Brüder gekämpft. Und Simson hat viele Fehler gemacht. Und jetzt sieht man also, die Einrichtung der Richter hat versagt. Das mit den Richtern, der Letzte, der beweist es. Ja, der war gar kein Befreier mehr. Nicht nur die Einrichtung der Richter hat versagt, auch die Einrichtung des Priestertums, des levitischen Priestertums hat versagt, Kapitel 17 und 18, werden wir dann lesen. Und auch die Einrichtung der allgemeinen Versammlung hat versagt, denn die haben dann einen ganzen Stamm ausgerottet und nachher, um dann irgendwie, dann merken sie plötzlich ihren Fehler, den sie gemacht haben, um das wieder gut zu machen, begehen sie weitere zwei Gräueltaten. Die Gräueltaten, die aber schlimmer sind als die ursprüngliche Gräueltat. Ja. Da schlagen sie eine ganze Stadt und dann vergewaltigen sie 400 Mädchen, nicht eine Frau, wie in Kapitel 19. Hier wird in diesen Nachworten ein Extrem gezeigt. Ein Extrem in Kapitel 17 und 18 in Bezug auf das levitische Priestertum und ein Extrem in den Kapitel 19 bis 21 in Bezug auf die feste Einrichtung der allgemeinen Versammlung. Es ist ein trauriges Zeugnis, wenn Gemeindezucht geschehen muss, oder? Es ist auch ein trauriges Zeugnis, wenn gesagt werden muss, es ist so eine Gräueltat geschehen, die nicht mal unter den Heiden vorkommt, wie da in Richter Kapitel 19. Schon eine traurige Sache. Züchtigung ist richtig und Züchtigung ist wichtig. Aber was hier noch trauriger ist, ist, dass es schreckliche Abschlachten, das aus dieser Züchtigung entsteht und als Ergebnis dieser Züchtigung wird dieser Stamm Benjamin fast ausgerottet. Es gab keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gut dünkte, was in seinen Augen recht war. Das ist diese traurige Zusammenfassung. Das zeigt uns, das levitische Priestertum hat versagt. Die Einrichtung der allgemeinen Versammlung hat versagt. Und die Richter, das Richtertum, das Richterwesen hat auch versagt. Theokratie war schon noch da, aber scheinbar nur noch in der Form, nicht mehr wirklich. Also die Theokratie verfiel, sodass es faktisch keinen König in Israel gab. Gottes Königtum ist verworfen worden. Die Realität war verschwunden. Und da haben wir gesagt, das ist das Problem der zweiten Generation. Die Realität verschwindet, dass Gott wirklich König ist, tatsächlich Herr ist, dass man ihn erlebt und dass man persönlich mit ihm in Verbindung steht und seine übernatürliche Gegenwart und Kraft kennt. Aber die hatten die Kraft verloren. Und jetzt herrscht also in der Praxis Anarchie, nicht mal Demokratie, Anarchie, ja, gar keine Herrschaft. Schlussendlich verlässt Israel die Form der Theokratie und geht hin zur Monarchie. Das haben wir am Anfang dieser Woche haben wir das besprochen, oder? Schlussendlich wollen sie dann einen König in 1. Samuel Kapitel 8. Da kommen sie zu Gott und sagen, das mit deiner Theokratie da, das funktioniert nicht. Wir wollen das so machen wie die Heiden, wir wollen eine Monarchie haben, wir wollen einen König. Die Priester waren korrupt, oder? Die Söhne Elis waren auch nicht gut. Nicht nur das Levitentum ist verfallen, auch später dann die Söhne Elis, Hophni und Pinchas, die haben es schlimm getrieben. Die Propheten, ja, Samuel war noch ein guter Prophet, aber die Söhne von Samuel, da gab es einiges zu beanstanden. Die wandelten unwürdig und brachten das Prophetentum in Verruf. Und dann sagen sie zu Gott, Gott, deine Theokratie funktioniert nicht. Wir brauchen was Gescheiteres, etwas, was funktioniert. Gibt es so ein Denken heute auch? Gibt es so auch Leute, die sagen, ja, das mit der Bibel und biblische Gemeindeform, biblisches Gemeindemuster, das funktioniert nicht. Wir müssen was machen, was funktioniert. Kennt ihr das? Dann sagt einer, ja, probieren wir es mal so. Und der nächste sagt, ja, oder wir können es auch so probieren. Ja? Und dann probiert man herum, wie können wir das machen mit Gemeinde? Und wie leitet man Gemeinde? Und was ist Gemeinde? Und dann geht man von der Bibel weg. Ich kenne die Diskussionen. Ich habe viele Diskussionen geführt, unter Studenten in meiner Studienzeit noch. Da waren Theologiestudenten. Da haben sie gesagt, du kannst heute nicht so arbeiten wie in der Apostelgeschichte. Wir leben heute im 20. Jahrhundert und nicht in der Apostelgeschichte. Sag ich, aber das Muster ist doch uns vorgegeben in der Apostelgeschichte, wie es funktioniert. Na, das funktioniert nicht. Genau gleich wie damals, die Israeliten. Gott, das funktioniert nicht, dein Muster. Wir machen es anders. Und was hat die Kirchengeschichte bewiesen? Da hat man irgendwelche kirchlichen, hierarchischen Strukturen aufgebaut. Hat das besser funktioniert? Gott weiß schon, was funktioniert. Aber es funktioniert nur, wenn die Einzelnen eine persönliche Beziehung zu Gott haben, wenn Gott wirklich König ist. Und das ist eben diese Botschaft des Richterbuches, die wir jetzt die ganzen Kapitel, was wir die ganzen Kapitel jetzt betrachtet haben. Es funktioniert nur dann, wenn jeder unter der direkten Herrschaft Gottes steht und wenn die Menschen Gott direkt verantwortlich sind. Ja. Erfüllt von ihm, dass man eine Schau hat von seiner Herrlichkeit, dass man ihm vor Augen hat, seine Weisheit, sein Wort, Abhängigkeit von ihm. Ja. Kennt ihr das Thema Geld? Das ist ein großes Thema in der Bibel und ein großes Thema in den Gemeinden, oder? Wie machen wir es mit dem Geld? Dann sagen wir, ja, wir stellen unseren Pastor an, sagen wir, den geben wir so und so viel Geld, und wir stellen unseren Missionar an, dann brauchen wir noch ein paar Älteste, die stellen wir uns auch an, ja, und die bezahlen uns so und so viel Geld. Wie war das so im Neuen Testament? Wie haben wir es eigentlich gemacht im Neuen Testament? Ja, im Neuen Testament, das funktioniert nicht, wir machen es anders. Gott hat so weise, mir in so großer Weisheit uns gezeigt, wie es geht im Neuen Testament. Deshalb wollen wir uns nach dem ausrichten. Aber wir müssen jetzt zurück. Also zur Vorgeschichte, zum ersten Nachwort, da haben wir zuerst einmal eine Vorgeschichte. Erstes Nachwort, der Verfall des levitischen Priestertums, die Vorgeschichte. Aber ich merke, wir sollten vielleicht hier die Pause machen und dann sind wir nachher frisch und machen dann hier weiter. Dann wollen wir hier noch abschließen mit Gebet und dann Pause. Amen.